der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ey, was für eine freudige, was für eine Hoffnung erweckende Aussage, oder? Hoffnung. Hoffnung ist was Interessantes. Wir hoffen auf so vieles. Hoffentlich wird das Wetter morgen gut, dass wir vom Kirchturm aus einen schönen Sonnenaufgang anschauen können. Hoffentlich lässt mich mein Chef morgen auf der Arbeit endlich mal in Ruhe und türmt mir nicht noch einen neuen Berg mit Aufgaben auf. Hoffentlich bekommst du das jetzt nicht in den falschen Hals. Hoffentlich findet er mich in dem Kleid hübsch. Hoffentlich sind meine Noten gut genug, damit ich an meine Wunsch-Uni komme und meinen Traumberuf lernen kann. Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffnung ist so ein interessantes Wort. Es ist so ein interessantes Konzept. Aber auf was hoffen wir eigentlich? Gibt es eine Hoffnung, die alles übersteigt und die selbst dann anhält, wenn alles schief zu laufen scheint? Hast du gerade überhaupt Hoffnung? Wagst du es zu hoffen? Über Hoffnung darf ich heute Morgen tatsächlich auch ein bisschen reden mit euch. Ich habe oder darf zum Thema die Ostersuche nach der Hoffnung predigen, was auch die Abschlusspredigt in unserer Reihe Ostern, neuer Leben ist. Und ich bete einfach, es ist mein Wunsch wirklich, dass wir hier nachher alle rausgehen und sagen, mir ist ganz neu bewusst geworden, ja, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung auf so viel mehr. Eine Hoffnung, die alles andere übersteigt, die alles andere überdauert und die uns trägt, egal was uns widerfährt. Und wir können diese Hoffnung finden und erleben, und zwar jeden Tag neu. Ich habe uns eine biblische Geschichte von zwei Männern mitgebracht, die Emmaus Jünger. Am Sonntagmorgen, an dem dritten Tag nach der Kreuzigung, haben sich diese zwei Männer auf den Weg zurück nach Hause nach Emmaus gemacht. Sie waren Jünger Jesu gewesen und sie befanden sich auf diesem Weg und dann stieß Jesus zu ihnen und schloss sich ihnen auf dem Weg an, aber sie haben ihn nicht erkannt. Also liefen sie da so zu dritt den Weg entlang und Jesus fragte die beiden, was beschäftigt euch eigentlich gerade so? Was ist los? Worüber redet ihr eigentlich? Und voller Trauer haben die zwei angefangen, ihm von den Erlebnissen der letzten Tage, den Geschehnissen der letzten Tage zu erzählen. Sie haben ihm erzählt von Jesus, dem Rabbi, den sie hatten, der ihre Hoffnung war, der von all seinen Wundertaten haben sie erzählt, von dem, was er gelehrt hat. Und dass sie darauf gehofft haben, dass er eigentlich der versprochene Messias ist, ihr Retter. Aber die Priester und die Ältesten der Juden, die haben ihn verhaften lassen, an die Römer ausgeliefert. Und dann wurde er gekreuzigt und hingerichtet. Und jetzt ist er tot. Seit 3 Tagen ist er tot. Und sie erzählen ihm davon, wie die Frauen an diesem Sonntagmorgen noch zum Grab gegangen sind. Und plötzlich ganz aufgeregt zurückkamen. Und davon erzählt haben, das Grab ist leer und sie konnten es eigentlich nicht glauben. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und deswegen haben sie sich selber davon überzeugt und haben gesagt, es ist tatsächlich wahr, das Grab war leer. Und in dem Moment sagt Jesus, sag mal, kapiert ihr es eigentlich nicht? Habt ihr nicht verstanden, was die Propheten geschrieben und gesagt haben, dass der Retter, der Christus, alles erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und dann hat er angefangen, ihnen die Schriften, die Propheten, alles auszulegen, von Mose bis hin zu den Propheten. Und dann kamen sie langsam, es wurde Abend, sie kamen langsam in Emmaus an und die zwei Männer haben Jesus eingeladen, bei ihnen zu bleiben, weil es einfach schon dunkel wurde. Und so haben sie sich an den Tisch gesetzt und haben angefangen, gemeinsam zu essen. Und Jesus hat das Brot genommen, hat gebetet, hat es gebrochen und in dem Moment fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie haben erkannt, dass Jesus vor ihnen saß. Und die ganze Zeit mit ihnen gelaufen ist. Und in genau dem Moment ist Jesus verschwunden. Und die zwei Männer, total aufgebracht, aufgerührt, wow, Jesus war gerade bei uns, er lebt, rennen zurück nach Jerusalem, um den anderen davon zu erzählen. Das sind die Emmaus-Jünger. Und den Männern ist etwas passiert, das total menschlich ist, würde ich sagen. Sie haben ihre Hoffnung aus dem Blick verloren. Sie waren niedergeschlagen, resigniert. Ganz ehrlich, das ist eigentlich was allen Jüngern passiert ist, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war. Die haben sich alle verzogen, haben sich verbarrikadiert, weil plötzlich alle ihre Hoffnung weg war und sie hatten Angst. Und man sollte eigentlich meinen, dass genau diese Menschen, die Monate und Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, die seine Worte gehört haben, die seine Wunder miterlebt haben, die haben sogar gesehen, wie Jesus Tote auferweckt hat. Man sollte meinen, dass diese Menschen Hoffnung haben. Und dass sie es irgendwo hätten wissen können und ahnen können, dass der Tod Jesu am Kreuz noch nicht das Ende ist, sondern dass es da noch irgendwie weitergehen muss. Dass da eben noch Hoffnung ist. Aber, was sage ich da schon? Ich meine, es ist leichtes zu sagen und so ein Urteil zu fällen, wenn man weiß, wie unsere Weltgeschichte weitergeht. Wenn man da steht, wo wir heute stehen. Ich meine, wir reden hier von Leuten, die wirklich Jesus miterlebt haben und die so vieles aufgegeben haben und alles auf eine Karte gesetzt haben und Jesus nachgefolgt sind. Und die haben gedacht, Jesus ist eben der große, starke Messias, ihr Retter, der Israel endlich als starker König, als Kriegsführer aus der Unterdrückung rausholt. Sie hatten so eine große Hoffnung, Jesus war ihr Retter und dank ihm würde alles gut werden. Aber dann kam doch plötzlich alles anders. Und am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben und er war halt einfach tot. Und hin war ihre Hoffnung. Für sie war das das Ende und plötzlich hat nichts mehr Sinn ergeben. Und sie standen vor diesem Scherbenhaufen ihrer Erwartungen und ihrer Hoffnungen. Und sie mussten einfach erstmal damit umgehen. Und die Emmaus-Jünger waren an genau diesem Punkt, vor diesem Scherbenhaufen ihrer Hoffnung. Ihre Hoffnung war zerschlagen, sie war verloren. Warum sollten sie jetzt noch in Jerusalem bleiben? Also sind sie heimgegangen nach Emmaus. Es gibt doch sowieso alles keinen Sinn. Und so haben sie sich auf den Weg zurück in ihre Heimat gemacht. Ihr Herz voller Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, diesen Punkt kennen wir alle. Dass wir manchmal unsere Hoffnung aus dem Blick verlieren, aus unserem Herz verlieren, dass wir wie vor so einem Scherbenhaufen zerschlagener Hoffnung stehen. Geht so schnell. Dann kommt der Alltag mit all seinen Herausforderungen, dann kommen die Beziehungsschwierigkeiten, nachdem die rosa-rote Brille dann doch mal weg ist. Dann kommt der Abfuhr vom Schwarm oder vielleicht gibt es noch nicht mal irgendjemand Potenzielles und man wünscht sich das eigentlich. Da kommt die Prüfungsphase in der Uni, in einem Fach, wo der Dozent sowieso die Hälfte durchfallen lässt. Einfach weil. Da kommen die Kinder, die plötzlich in eine schwierige Freundesgruppe reingeraten. Da kommt die Fehlgeburt. Da kommt die medizinische Diagnose, die man eigentlich nicht will. Der Arbeitsvertrag, der nicht verlängert wird. Der Krieg, der plötzlich näher ist, als man sich das eigentlich wünscht. Die finanziellen Herausforderungen, das unerhörte Gebet an so vielen Stellen. Die Liste ist lang, die kann man weiterführen. All die Dinge, die uns in unserem Alltag begegnen, die anders sind, als wir es angenommen haben und als wir es erhofft haben. Und es läuft halt einfach nicht so, wie wir dachten, wie wir gehofft haben. Unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen werden enttäuscht und es beginnt unseren Blick zu verschleiern und unser Herz schwer zu machen. Durch diese Erlebnisse des Scheiterns, des Enttäuschtwerdens, des Verlierens und so weiter wird unsere Hoffnung und Zuversicht gedämpft und erlischt irgendwann. Und ganz ehrlich, wer von uns kennt es nicht? Ich kenn's. Ich war auch schon an so einem Punkt. Ich glaube, wir alle kennen solche Punkte. Aber was ich an dieser Erzählung von den Emmaus-Jüngern so cool finde, ist, die haben eine Begegnung, die für sie alles verändert. Auf ihrem Heimweg ist ihnen Jesus begegnet und hat sie ein Stück begleitet. Und anfangs haben sie ihn, wie gesagt, nicht erkannt. Erst als er dann das Brot mit ihnen gebrochen hat, ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da ist dann plötzlich nicht mehr nur Jesus, wie er leibt und lebt vor ihnen, sondern mit ihm ist auch die ganze Hoffnung, die sie in Jesus gelegt hatten. Seine Worte, sein Versprechen vom Reich Gottes, die Hoffnung auf eine Zukunft, die sie eigentlich schon mit seinem Tod begraben hatten, die ist in dem Moment wieder zum Leben erwacht. Die ist wieder real geworden, die ist wieder groß geworden. Diese Hoffnung hat angefangen, ganz neu wie ein Feuer in ihnen zu lodern und zu brennen und hat was ganz Entscheidendes mit ihnen gemacht an diesem Punkt. Es hat ihnen Perspektive und Halt Zuversicht, Mut und Tatendrang gegeben. Denn wenn Jesus, der nachweislich tot war, wieder auferstanden ist von den Toten, dann ist alles möglich. Und durch diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus wurde ihre Hoffnung in ihnen geweckt, oder wurde diese Hoffnung in ihnen geweckt, die alles andere übersteigt. Eine Hoffnung, die größer ist. Die Hoffnung, dass die Aussagen Jesu wahr sind und dass er derjenige ist, der Rettung bringt. Die Hoffnung, dass eben doch alles möglich ist und dass er der versprochene und der erhoffte Retter ist. Und solche Begegnungen, die alles verändern, ich glaube, die können wir heute auch noch haben. Das ist für uns auch möglich. Weil die Zusagen Jesu, die galten nicht nur für die Menschen damals, sondern die gelten auch für uns heute. Johannes 3, Vers 16, ich glaube, viele von uns kennen denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein bisschen später in Johannes 11, 25 sagt Jesus selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind Zusagen, die wir haben von Jesus. Und ich glaube, dass die für uns genauso noch gelten wie für die Menschen damals. Wir dürfen genauso Hoffnung haben wie die Jünger damals. Und wir dürfen vertrauen, dass diese Zusagen gelten. Weil der Gott, den wir in der Bibel sehen, ich habe meine Bibel jetzt im Rucksack noch liegen, aber der Gott, von dem uns die Bibel bezeugt, von dem die Bibel schreibt, den wir darin erkennen können, es ist ein Gott, der über allem anderen seine Versprechen hält und der treu ist. Ist der Gott, Jahwe, der Gott der Bibel, ist der, der im wahrsten Sinne Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat und alles gegeben hat, damit der Mist, den wir Menschen verbockt haben, damit der wieder gerade gerückt wird. Damit die Folgen von unseren Fehlern ausgeglichen sind. Damit die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung ist. Er selbst hat sich persönlich darum gekümmert, dass wir die Möglichkeit haben, dass zwischen ihm und uns wieder alles gut ist. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat und durch das, die Tatsache, dass er wieder auferstanden ist. Dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er wieder auferstanden ist. So sehr liebt Gott uns Menschen und weil er uns so sehr liebt, ist er 100% treu. Das glaube ich. Er ist 100% treu aus Liebe zu uns. Und er hält jedes seiner Worte und seiner Versprechen ein. In der Bibel, ich finde es so interessant, gibt es über 6.000, ich glaube fast 6.500, 6.400, 6.500 Verse mit prophetischen Aussagen. Und mehr als die Hälfte davon ist schon wahr geworden, so wie es drin stand. Und ich finde es so krass, weil für mich ist es einfach so eine Zusage, dass auch die restliche knappe Hälfte, die übrigens über die Zukunft redet, also auch Sachen, die noch in der Zukunft liegen, dass auch die noch erfüllt werden. Und wenn Gott uns dann zusagt, dass wir eine Zukunft haben, dass er wiederkommen wird und dass er die Erde und uns komplett erneuern wird, dass wir mit ihm gemeinsam in ewiger Gemeinschaft leben dürfen, dass wir gerettet sind, dass wir zu Jesus gehören, dass es in der Zukunft kein Leid, keine Tränen, nichts Böses mehr geben wird im Reich Gottes, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er das auch einhält. Und das, Leute, das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung, die unser Anker ist, die unser Halt ist, egal was uns entgegengeworfen wird im Hier und Jetzt. Und alles, was wir tun müssen, ist uns einfach an Jesus festhalten und ihm, der uns schon längst vorangegangen ist, Schritt für Schritt nachfolgen. Das ist die Hoffnung, die immer wieder neuen Feuer in uns entfachen darf, die uns begeistern darf, die uns Zuversicht geben darf. Das ist die Hoffnung, die nicht nur sagt, ja, wird halt schon irgendwie, ne? Sondern es ist die Hoffnung, die ganz klar sagt, schon fast dreist, alles ist möglich und es wird, Punkt, Ausrufezeichen. Die Hoffnung, die über allen Enttäuschungen, alles Scheitern, alle zerbrochenen Träume, alle Hindernisse und alle schlechten Nachrichten bis über den Tod hinaus überdauert und darüber hinausgeht, die ermutigt und die geduldig macht und die eben uns in der Sicherheit leben lässt, alles ist möglich durch Jesus. Das ist die Hoffnung, die uns eine neue Perspektive schenkt und die uns befähigt, durch all das Chaos und all den Schmerz dieser Welt durchzugucken, auf das, was dahinter liegt, auf das, was uns noch erwartet und die uns hilft, zuversichtlich zu bleiben, weil wir wissen, dass Jesus Satan und den Tod schon längst besiegt hat. Und dass Gott sein Versprechen hält und dass er uns eine Zukunft schenkt. Und weil wir wissen, dass Gott über all dem steht und auch selbst das, was der Teufel zum Bösen gedacht hat, noch in Gutes umwenden kann. Und ich bin der Meinung, bei uns ist es ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern. Der Schlüssel, alles, was wir brauchen, um diese Hoffnung zu empfangen, ist die Begegnung mit Jesus. Weil wir eben diese neue Perspektive bekommen, weil wir dann erleben, wie sehr Gott uns Menschen liebt, weil wir dann erkennen dürfen, was er am Kreuz und durch Kreuz und Auferstehung erwirkt hat für uns, weil wir erkennen dürfen, dass er unserem Leben Sinn gibt und uns eine Freiheit schenkt, wir selber sein zu dürfen, weil uns dann bewusst wird, dass er unser Bestes will und dass er noch so viel Gutes für uns bereithält. Und wir dürfen in dieser Begegnung erkennen, dass eben das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass uns noch eine herrliche Zukunft in enger Freundschaft mit Gott erwartet. Und dass das, was uns da erwartet, so viel besser ist als das, was wir im Hier und Jetzt erleben und so viel besser ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und was mir persönlich immer wieder auffällt, auch bei mir selber, ist, dass selbst wenn ich über Zuversicht und Hoffnung rede, dass ich nur diesen eingeschränkten Blick habe und dann doch wieder an meinem Hier und Jetzt und an diesen direkten Umständen hängen bleibe. Dann schaue ich nur da drauf und verliere mich da drin und plötzlich macht meine Hoffnung wieder und ist irgendwie so ein bisschen eingefahren und klein und erstickt. Und das Ding ist, Gott sagt uns nicht zu, dass alles hier in diesem Leben perfekt sein wird. Ich meine im Endeffekt, eigentlich ist vielmehr so, dass es schon Kämpfe geben wird, und dass wir die auch austragen müssen. Aber Gott sagt uns zu, dass er erstens bei uns ist und dass es eben, wie gesagt, darüber hinaus was gibt, auf das wir hoffen dürfen, dass wir auf diese Ewigkeit mit ihm hoffen dürfen und dass wir eine Zusage haben für die Zukunft und dass das unser Halt sein darf und das, auf das wir uns fokussieren dürfen. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, Gott kümmert sich auch um unsere kleinen Sachen in unserem Alltag. Ich habe das Anfang des Jahres selbst wieder erlebt, wie Gott auf mein kleines Herz Acht gegeben hat und es beschützt hat. Wen es interessiert, kann ich irgendwann mal drauf ansprechen oder auf einen Kaffee einladen. Aber ja, es würde den Rahmen übersteigen. Gott kümmert sich auch um die kleinen Dinge. Aber was eben passiert, ist, dass wir manchmal so uns selber so auf diese direkten Umstände fokussieren, dass unsere Alltagssorgen, unsere Hoffnung ersticken. Und Gott sagt eben, Leute, richtet doch euren Blick mal auf. Weitet euren Blick. Und genau das ist der Punkt, an dem wir heute und auch an jedem anderen Tag immer wieder diese Begegnung mit Jesus brauchen. Die Zeiten, in denen wir ihn suchen und von ihm empfangen dürfen. Die Zeiten, in denen er uns an seine Zusagen und seine Versprechen erinnert. Die Zeiten, in denen er uns offenbart, dass er über all dem steht und wir in ihm Hoffnung für die Zukunft haben. Denn in dieser Begegnung wird aus dem Hoffnungslosen nichts geht mehr, ein hoffnungsvolles Alles ist möglich. In der Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus, liegt die Kraft, dass unsere hoffnungslosen Herzen wieder erneuert werden und aufgerichtet werden. Bei ihm finden und erleben wir die Osterhoffnung, die wir suchen. Jeden Tag neu. Und ich bin überzeugt, dass mit jeder dieser Begegnungen unsere Hoffnung ein bisschen größer und mutiger wird und uns widerstandsfähiger macht. Und dass wir durch diese Hoffnung verändert werden und befähigt werden, genauso wie die Emmaus-Jünger und alle anderen Jünger befähigt wurden. Petrus, der Jesus erst noch verleugnet hat und dann wirklich diese Begegnung hatte mit dem auferstandenen Jesus und danach alles für ihn gegeben hat. Wie die Emmaus-Jünger damals brauchen wir manchmal auch einen kleinen oder manchmal auch einen größeren Tritt in den Hintern. Einen Anstoß, um wieder neue Hoffnung zu haben. In unserer Menschlichkeit passiert es manchmal, dass unsere Hoffnung durch die unterschiedlichen Umstände erstickt wird. Aber in der Begegnung mit Jesus, glaube ich, finden wir immer wieder diesen Anstoß, diesen kleinen Tritt in den Hintern und finden wieder ganz neue Hoffnung. Da finden wir dieses Licht, das am Horizont leuchtet und das uns sagt, da ist noch was auf uns wartet. Und zwar die ultimative Hoffnung, die alles übersteigt, die alles überdauert und die uns eine Ewigkeitsperspektive gibt. und die Hoffnung, dass wir Zukunft haben. Dass Jesus wiederkommt, dass er uns komplett erneuern wird, dass es kein Leid, keine Tränen, nichts Böses mehr geben wird. Und wir dürfen darauf hoffen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott diese Zusagen hält, weil er treu ist. Und deswegen möchte ich uns einfach einladen, in der Lobpreiszeit jetzt, aber auch wirklich jeden Tag neu, dass wir uns ganz neu nach Jesus ausstrecken, nach ihm suchen, dass wir unsere Herzen öffnen und die Hoffnung in uns neu von ihm entfachen lassen. Weil er kann uns das geben, was niemand anders uns geben kann, was uns die Welt nicht geben kann. Bedingungslose Liebe, Zukunft und vor allem Hoffnung. Amen.